Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Unsere Entdeckungsreise durch das alttestamentliche Buch Sacharja nähert sich dem Ende. Die letzte Etappe startet mit Kapitel 14, Vers 5. Wie auch schon im Kapitel davor, schildert der Prophet Sacharja auf eindrückliche Weise, was auf das Volk Israel, aber auch auf alle anderen Völker zukommen wird, am sogenannten Tag des Herrn, am Ende der Zeiten. Wir steigen in das 14. Kapitel des Sacharja-Buches gleich ein mit Vers 5. Doch davor möchte ich noch einmal an den vorangegangenen Vers erinnern. Das ist eine gewaltige Prophetie. Meiner Meinung nach sagt Sacharja voraus, dass Jesus bei seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten auf dem Ölberg stehen wird und dass der Ölberg sich durch ein Erdbeben oder ein ähnliches Ereignis spalten wird. Ein Teil wird im Norden stehen und ein Teil im Süden. Und dazwischen wird ein tiefes Tal liegen. Das lässt dramatische Ereignisse erahnen. Und genau so geht es jetzt weiter. Wir lesen Vers 5. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Ich möchte den Anfang des Verses noch einmal vorlesen, allerdings nach der Elberfelder Bibel. Dort heißt es, »Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azal reichen.« Viele Theologen sind der Meinung, dass die Menschen in die Felsenstadt Petra fliehen werden, die im alten Land Edom liegt. Aber das ist Spekulation, denn so genau sagt es Sacharja hier nicht. Er sagt, ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Wenn Gott hier allerdings vom Tal meiner Berge spricht, kann man das auch anders, nämlich bildlich, verstehen. Offensichtlich wird das eine Zeit sein, in der alles ins Wanken gerät. Denn es wird der Vergleich zum Erdbeben unter Usia gezogen. Alles, was Sicherheit bot, wird unsicher sein. Selbst ein Berg wie der Ölberg wird sich spalten. Wohin soll man fliehen? Dann kann man doch nur noch in Gottes Arme fliehen. Wenn alles ins Wanken gerät, können wir uns nur zu Gott flüchten. Dort sind wir geborgen, nicht nur in Not und Anfechtung, sondern auch im Gericht und wenn scheinbar die Welt untergeht. Im letzten Satz des Verses wechselt Sacharja von der beschreibenden Prophetie ins Gebet. Ich zitiere diesen Satz einmal nach der Schlachterbibel. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Dieser Wechsel von der Beschreibung zur Anbetung zeigt uns deutlich die frohe Erwartung, die Sacharja erfasst hat. Sein Gott kommt, der Messias wird auf die Erde zurückkommen. Darauf warten wir heute noch genauso wie Sacharja damals. Auch wir dürfen uns in dieser Erwartung freuen, unser Herr kommt. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit den Versen 6 und 7. Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein, und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Die Wiederkunft Jesu wird eine ganz neue Zeit mit sich bringen, sozusagen ein neues Zeitalter. Es ist nicht mehr die Zeit der Morgenröte, wo Jesus ruft, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe, sondern es wird lichter Tag sein. Das Reich Gottes wird offenbar werden. An diesem Tag des Herrn werden sich die Lichtverhältnisse völlig ändern. Es wird keine Nacht mehr geben. Jedenfalls wird es abends nicht mehr dunkel werden. Licht und Dunkel hat Gott am Anfang geschaffen, und seitdem ist es immer so gewesen. Licht und Dunkel wechseln sich ab, Tag und Nacht wechseln sich ab auf der Erde. Aber hier schafft Gott eine neue Erde, auf der es nicht mehr dunkel wird. Das liegt außerhalb unserer Vorstellungskraft. Gott schafft etwas völlig Neues. Das erinnert an die wunderbare Verheißung von Jesaja. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Sacharja macht in Vers 7 noch einen kleinen, aber wichtigen Einschub. Er sagt, es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Das wird ein einzigartiger Tag sein. Es wird eine ganze Zeit sein. Aber weil es nicht dunkel wird, können wir uns das nur als einen langen, einzigartigen Tag vorstellen. Er ist dem Herrn bekannt, bedeutet dann auch, dass diese Zeit nur Gott bekannt ist. Selbst Jesus hat gesagt, dass er den Zeitpunkt dieses Tages nicht kennt. Und wir Menschen können ihn nicht voraussagen oder berechnen. Nur Gott weiß, wann diese neue Zeit anbricht. Weiter mit Vers 8. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Mit dem Meer im Osten ist das Tote Meer gemeint und mit dem Meer im Westen das Mittelmeer. Aus Jerusalem wird Wasser herausströmen, und ich denke, hier ist wirklich von Wasser die Rede. Schließlich sollen diese Wasserflüsse in das Tote Meer und das Mittelmeer münden. Vielleicht wird Jerusalem sogar zu einer Hafenstadt. Ich meine jedenfalls, dass Sacharja hier von echtem Wasser spricht. Wenn man aber diese lebendigen Wasser geistlich verstanden haben will, als Wasser des Lebens, dann ist das auch richtig. Denn Sacharja sagt ja auch, dass das Wort des Herrn von Jerusalem ausgehen wird. Wenn wir also bei der übertragenen Lesart bleiben, dann können wir in diesem Vers auch etwas von Gottes Wesen erkennen. Wasser ist ja meist ein Bild für das Leben. Dieses Wasser fließt nach Osten und Westen. Und das nicht nur für ein paar Wochen nach der Schneeschmelze, sondern ständig, das ganze Jahr über. Sieht man die Meere als die Völker an, dann kann man sagen, das Wasser des Lebens von Gott reicht für alle Völker aus, für die ganze Erde. Und es fließt nicht nur vorübergehend, es fließt ständig und im Überfluss. Für uns Christen gilt das schon heute. Wir haben Leben in Fülle durch den Retter aus dem Volk der Juden. Gott gibt uns dieses Leben, ständig und im Überfluss. Vers 9. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das ist wieder ein wunderbarer Vers. Am Tag des Herrn wird Gott König sein. Unser Herr Jesus Christus wird herrschen. Er wird Alleinherrscher sein, denn neben ihm wird es keinen anderen Herrscher mehr geben. An dieser Stelle möchte ich Zephania 3, Vers 9 zitieren. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. Hier wird eine Verbindung hergestellt zwischen der Anbetung Gottes und dem Frieden. Das ist der Friede, den viele Menschen vergeblich versucht haben, auf die Erde zu bringen. Das ist der Friede zwischen den Völkern. Dieser Friede wird dann hergestellt sein, wenn alle Völker gemeinsam Gott anbeten. Und Sacharja beschreibt diese Zeit als Weltherrschaft Gottes. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Man wird nicht einmal mehr an andere Herrscher oder Götzen denken. Dann wird Gott wirklich die alleinige Macht und Ehre auf dieser Erde haben. Weiter mit Vers 10. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter. Jetzt bekommen wir wirklich einen anschaulichen Blick in diesen Abschnitt der Endzeit. Uns wird das neue Israel vor Augen gemalt. Das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene. Das ist für uns ziemlich unvorstellbar, denn das ganze Land ist sehr bergig. Aber zu der Zeit wird das anders werden. Das ganze Land soll flach sein, mit Ausnahme von Jerusalem. Und diese Ebene wird sich von Geba bis nach Rimmon im Süden erstrecken, so Sachaja. Dieses Tal wird die Fläche einiger Stämme umfassen. Es beginnt bei Geba im Norden, was noch im Gebiet des Stammes Benjamin liegt, und es zieht sich hin bis nach Rimmon, gut 50 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Das wird ein riesiges Tal sein. Das gesamte Bergland rings um Jerusalem herum wird eingeebnet sein. Aber Jerusalem wird erhöht, denn es soll hoch liegen, so sagt es Sachaja. Er malt uns also ein riesiges Tal vor Augen, in dem Jerusalem die einzige, aber weithin sichtbare Erhebung darstellt. Ich lese den zweiten Teil des Verses noch einmal vor. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben. Vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter. Vor Jahren sagte ein Theologe, das könnte man nur in einem übertragenen Sinne verstehen. Seine Begründung war, dass niemand wisse, wo der Turm Hananel sein soll. Inzwischen haben ihn die Archäologen allerdings gefunden. Dieser Turm kann also nicht mehr als Ausrede herhalten. Denn sicher ist, dass sich das Leben in Israel grundlegend ändert, wenn Jesus wiederkommt. Dabei verändert sich sogar die Landschaft. Für uns ist das schwer vorstellbar, für den allmächtigen Gott aber ist das kein Problem. Sicher hatte auch der Prophet Jesaja so etwas vor Augen, denn bei ihm heißt es, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Zurück zum Propheten Sachaja. Bei ihm heißt es in Vers 11 unseres Bibeltextes, und man wird darin wohnen, es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Das wird dann das erste Mal in der Geschichte sein, dass Jerusalem wirklich und wahrhaftig sicher sein wird. So gut die israelische Armee auch ist, sie kann keine Garantie für Sicherheit geben. Jerusalem ist immer noch ein kritischer Ort, was die Sicherheit angeht. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird sein Volk in Jerusalem in Sicherheit wohnen. Dann wird es dort wirklich Frieden geben, echten, dauerhaften Frieden. Aus dieser Stadt muss dann niemand mehr fliehen, denn Gott hat ihr endlich Frieden gegeben. Mit Vers 12 lenkt Sachaja unseren Blick nun auf die Feinde des Volkes Israel. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Die Feinde Israels werden sozusagen der lebende Tod sein. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und so weiter. Das wird die Strafe für die Völker sein, die gegen Jerusalem kämpfen. Obwohl sie leben, werden sie schon verwesen. Eine fürchterliche Vorstellung. Aber Gottes Heil kommt nicht anders als durch Gericht. In diesem Fall ist es das Gericht über die Völker in der letzten Schlacht um Jerusalem. Gott wird für Israel kämpfen, und weil die ganze Erde gegen Israel in den Kampf zieht, kämpft Gott mit furchtbaren Mitteln. Der Schreiber des neutestamentlichen Hebräerbriefes weiß auch um Gottes Gericht und schreibt, »Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.« Das wird man bei der letzten Schlacht um Jerusalem erleben. Zurück zu Sachaja. Hier geht es nun weiter ab Vers 13. Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, so dass einer den andern bei der Hand packen und seine Hand wieder des andern Hand erheben wird. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Und man wird zusammenbringen die Güter aller Heiden ringsumher. Gold, Silber und Kleider über die Maßen viel. Und so wird dann diese Plage auch kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in diesem Heer sind. Sie werden von ihr geschlagen, gleich wie jene. Der Sieg über die Feinde wird auch durch eine große Verwirrung unter den Feinden kommen. Aber alles Lebendige wird sterben. Der ganze Nachschub an Waffen wird dieser riesigen Armee nichts nützen, wenn der Herr des Universums gegen sie kämpft. Und dann wird Israel viel Beute in die Stadt bringen. Und dann wird Jerusalem das Welthandelszentrum werden. So wie die Israeliten einst großen Reichtum mit aus Ägypten mitgenommen haben, so werden sie jetzt von ihren Feinden große Beute nehmen. Aber vorher wird Israel von allen Seiten bedrängt. Dann wird sogar das Volk Israel insgesamt in Jerusalem wohnen und kämpfen. Denn eigentlich muss es in Vers 14 heißen, auch Juda wird in Jerusalem kämpfen. Aber Gott kämpft für sein Volk und die große Wende tritt ein. Alles, was die Feinde erobert haben, fällt zurück an Israel und noch viel mehr. In den folgenden Versen wird nun nicht mehr die letzte Schlacht um Jerusalem beschrieben, sondern die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Denn Jesus wird alle Ungerechtigkeit und allen Unfrieden beenden. Ich lese die Verse 16 bis 19. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird's nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Soweit die Verse 16 bis 19. Es wird also nicht nur einen Rest aus dem Volk Israel geben, der gerettet wird, sondern es wird auch einen Rest aus den Heiden geben, der gerettet wird. Und dieser Rest wird Gott, den großen König, anbeten. Zitat: Alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth. Hier wird es gewaltige Veränderungen geben, körperlich, geistlich und wirtschaftlich, also in jedem Lebensbereich. Die Art und Weise, wie Gott angebetet und verkündigt wird, wird sich verändern. Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollten hinausgehen bis an die Enden der Erde. Sie sollten allen Menschen die frohe Botschaft verkündigen. Am Ende der Zeit werden die Menschen vom Ende der Erde nach Jerusalem kommen, um dort diesen großen Gott anzubeten. Das ist das Ziel von Gottes Geschichte, dass alle Völker ihn anbeten. Wenn ein Volk aber Gott nicht anbeten will, wird dieses Land keinen Regen mehr bekommen. Diese Strafe hatte Gott damals auch den Israeliten angedroht, für den Fall, dass sie seine Gebote nicht halten. Jetzt gilt das für alle Völker. Ägypten wird hier nur als Beispiel genannt, denn die Ägypter sind nicht vom Regen abhängig, wohl aber von den Überschwemmungen des Nils. Wenn Gott das Wasser zurückhält, dann gibt es keine Ernte. Dann fehlen die Bedingungen für das menschliche Leben. Gott ist es, der die Völker am Leben erhält, und dafür möchte er auch angebetet werden. Er allein. Dreimal wird im Bibeltext gesagt, dass alle nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu halten. Das ist ein Ausdruck für die Anbetung Gottes, für die Gemeinschaft mit ihm und für die Dankbarkeit Gott gegenüber. Sukkot, das Laubhüttenfest, soll 2 Wochen nach dem jüdischen Neujahrstag und 5 Tage nach dem Versöhnungstag Yom Kippur gehalten werden. Es ist ein freudiges Erntedankfest, denn alle Arbeit in der Landwirtschaft ist nun zu Ende. Im 3. Buch Mose, Kapitel 23, heißt es, ihr sollt 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Gleichzeitig ist das Fest eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Die Menschen sollen sich Hütten bauen und darin wohnen, als Erinnerung daran, wie sie während der Wanderung aus Ägypten auch nicht in festen Häusern wohnten. Das Laubhüttenfest, das Sacharja beschreibt, ist sozusagen das Erntedankfest des messianischen Friedensreiches. Es ist das Fest, an dem sich alle über die vollendete Erlösung freuen. Und nun kommen wir zu den Versen 20 und 21, den beiden letzten Versen des Buches Sacharja. Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen, heilig dem Herrn. Und die Töpfe im Hause des Herrn werden den Becken vor dem Altar gleichgestellt sein. Und es werden alle Töpfe in Jerusalem und Juda dem Herrn Zebaoth heilig sein, so dass alle, die da opfern wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. Und es wird keinen Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth zu der Zeit. Liebe Hörer, was soll das bedeuten, dass sogar an den Schellen der Pferde die Worte stehen, heilig dem Herrn? Nun, alles wird Gott dem Herrn dienen. Die Geräte im Tempel werden ja schon immer als heilige Geräte bezeichnet. Warum eigentlich? Weil sie etwas Besonderes waren. Sie waren abgesondert für diesen besonderen Zweck, für den Gottesdienst. Denn das bedeutet heilig eigentlich, abgesondert. Aber hier geht es nicht um die Geräte im Tempel. Zunächst ist von Pferden die Rede. Selbst wenn die Pferde vielleicht nach Jahren im Kampf nicht mehr jung und frisch waren, waren sie heilig, denn sie dienten zur Anbetung Gottes. In dieser Zeit wird alles der Anbetung Gottes dienen, denn es heißt weiter, und die Töpfe im Hause des Herrn werden den Becken vor dem Altar gleichgestellt sein. Heute wird fast nichts ausschließlich für den Gottesdienst oder die Anbetung Gottes verwendet. Aber in dieser Zeit wird alles der Anbetung Gottes dienen. Hier ist nicht nur von bestimmten Geräten die Rede, sondern Sacharja schreibt, es werden alle Töpfe in Jerusalem und Juda dem Herrn Zebaoth heilig sein. Stellen Sie sich das einmal vor. Jede Pfanne, die Sie besitzen, jeder Topf, in dem Sie Kartoffeln oder Erbsen kochen, in dieser Zeit wird alles zur Anbetung Gottes verwendet. Alles wird Gott geweiht sein. Weiter heißt es, dass alle, die da opfern wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. Wird man zu der Zeit wirklich Opfer bringen? Auch Hesekiel schreibt von solchen Opfern. Aber wir wissen, dass Jesus am Kreuz ein für alle Mal das Opfer gebracht hat. Vermutlich wird hier bei Sacharja einfach nur in alttestamentlichen Bildern die Anbetung Gottes beschrieben. Das Leben wird sich nicht nur radikal ändern durch Frieden und Wohlstand und das Kommen des Herrn. Auch die Anbetung Gottes wird sich grundlegend ändern. Die Worte »Heilig dem Herrn« werden nicht mehr nur an den Stirnen der Priester geschrieben stehen. Nein, sie werden sogar an Alltagsgegenständen zu lesen sein. Alle Schöpfung wird mit allen Bereichen des Lebens Gott anbeten, sogar mit den alltäglichsten Gegenständen wie Töpfen und Pfannen. Und, so lesen wir weiter, es wird keinen Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth zu der Zeit. Jesus hatte zwar die Händler aus dem Tempel getrieben, aber vermutlich kamen sie schon bald wieder zurück. In der Endzeit aber wird es Geschäftemacherei in einem Gotteshaus nicht mehr geben. Wenn Jesus wiederkommt, wird die ganze Erde ihn anbeten, und vor Gottes Heiligkeit wird alle Sünde vergehen. Es wird keine Geschäfte mit dem Glauben mehr geben, kein Scheinchristentum, keinen Hochmut. Nur wer Gott von Herzen anbetet, der wird in sein Haus kommen. So wird das sein in Gottes neuer Welt, liebe Hörerinnen und Hörer. Sacharja hat uns ein wunderbares Bild vor Augen gemalt. Ein Jerusalem in einer veränderten Landschaft. Eine Welt mit völlig veränderten Lebensbedingungen. Ein Volk Gottes, auf das der Heilige Geist ausgegossen ist. Und nicht zuletzt die Anbetung Gottes durch alle Völker. Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit werden alle Lebensbereiche durchdringen. Gott wird bei den Menschen wohnen und alle Menschen werden Gott anbieten. Das ist das Finale, der wunderbare Höhepunkt des Buches des Propheten Sacharja. In dieser Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« stand noch einmal das Schlusskapitel des Sacharja-Buches im Mittelpunkt. Beim nächsten Mal beginnen wir mit dem letzten Buch des Alten Testaments, mit dem Propheten Maleachi. Und nach dem Buch Maleachi fehlt nur noch die Offenbarung, das letzte Buch des Neuen Testaments. Dann sind wir einmal durch die Bibel durch. Ich würde mich freuen, wenn Sie durchhalten und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.